Als ich 15 war, habe ich angefangen. Ich war in einem kleinen Coiffeursalon in der Nähe, wo wir gewohnt haben. Ich bin dort gegangen am Nachmittag nach der Schule und ich habe einfach geholfen mit Kaffee und Boden zu putzen. Und es hat mich fasziniert, wie die Leute gekommen sind und wie sie nachher nach Hause gegangen sind. Und die haben wie ganz andere Leute ausgesehen. Die Haare waren gemacht, die Farbe, die Make-up war auch gemacht. Und ich war like, mein Gott, das ist wie eine andere Person. Ich habe sogar gemerkt, die sind anders gelaufen. Und das hat mich so fasziniert, dass statt mit dem Geld Glasses zu kaufen, habe ich einfach meine erste Kamm gekauft. Und dann habe ich meine erste Maschine gekauft. Und dann nachher mein Föhn. Und das war so, wow. Und dann habe ich mit meiner Schwester geübt und dann mit Kollegen von der Schule geübt. Mit Cousine, mit 15. Ich war noch nie in der Coiffeurschule, habe einfach alleine gelernt.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Fast jeder von uns geht mindestens einmal im Leben, die meisten von uns regelmäßig, zu einem Friseur. Doch wie schaffen es die bekannten Hairstylistinnen und Stylisten, Menschen tagtäglich zu begeistern? Pedro Sanchez, Style Director und Co-Owner des in Zürich ansässigen und gleichnamigen Coiffeursalons, lässt uns hinter die Kulissen seiner Berufung blicken. Und wir erfahren, wie es ein Junge aus Venezuela auf die New York Fashion Week schaffte und der persönliche Stylist von Topmodels, Miss World-Gewinnerinnen und VIPs wurde. Warum ist Demut, egal wie weit man es gebracht hat, eines der wichtigsten Rezepte für dauerhaften Erfolg? Wie viel Psychologe steckt in jeder Coiffeurin und jedem Coiffeur? Pedro Sanchez beeindruckt mit seiner gelassenen, ruhigen und bodenständigen Art. Und man versteht, warum der Junge aus Südamerika, der als Kind jedes Jahr den Ort und die Schule wechseln musste, es seit Jahren erfolgreich mit seinen Kundinnen und Kunden klicken lässt. Ich wünsche euch viel Inspiration und viel Freude beim Zuhören. Lieber Pedro, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Hallo Jenny, danke auch dir vielmals, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Pedro, du hast Coiffeur, sagt man in der Schweiz, Coiffeursalon in Zürich.
Ja, sagen wir
Coiffeursalon in Zürich, genau. Bist seit 2011 in Zürich, kommst ursprünglich aus Venezuela, hast in New York und New Jersey gelebt, hast in Kolumbien, Brasilien, der Dominikanischen Republik gelebt und mich hat fasziniert, wie jemand wie du es schaffst, tagtäglich mit Kundinnen und Kunden es klicken zu lassen. Und vor allen Dingen meine erste Frage, was hat dich zu diesem Beruf gebracht, der dich dann schlussendlich nach Zürich führte?
Ausfälligerweise habe ich gestern den Podcast von Frau Wagner gehört. Und du hast etwas so ähnlich gefragt, dass wie ich sie in die Modebranche gekommen. Sie hat gesagt, oh, per Zufall. Und vor so vielen Jahren habe ich auch gedacht, dass ich auch per Zufall Coiffeur geworden bin. Und nur vor ein paar Tagen, ich glaube, das war in Brasilien, jetzt in unsere letzte Ferien, habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Es war gar nicht per Zufall. Ich wusste immer, dass ich Coiffeur werden würde, dass ich das wollte. Ich habe immer mit meiner Schwester mit ihren Haaren gespielt und ich habe mit den Puppen von meiner Schwester die Haare immer gezopft, als ich nur 5 Jahre alt war. Und weil meine Mutter die Telenovelas im Fernsehen geschaut hat, habe ich auch ihre Haare immer gemacht. Und ich war nicht mal in der Schule, ich war vielleicht 5 oder nicht mal 6, weil ich war ganz, ganz, ganz jung und meine Mutter hat das so geliebt und ich auch. So, ich glaube, das war kein Zufall, dass ich Coiffeur geworden bin.
Wieso glaubst du, hat es so lange gedauert, dass du...
Ich glaube, Denial.
Denial?
Ja.
Das Verneinen?
Genau. Ich wollte es nicht... Weißt du, etwas sehr wichtig für einen guten Coiffeur zu sein, ist einfach, die Leute glücklich zu machen. Okay, wir, die Coiffeur, unser Ziel ist, Leute glücklich zu machen. Und als ich das noch nicht gewusst hatte, ich wollte meinen Vater immer glücklich machen. Und ich habe immer gedacht, oh, ich will ein Ingenieur sein. Oh, ich will ein Pilot sein. Oh, ich will Architekt sein. Aber ich bin so furchtbar mit Mathematik. Ich wollte einfach nur bei Vater Glück machen.
Okay.
Ich wollte ihn
glücklich machen. Lebt dein Vater noch?
Nein, nicht mehr. Er ist seit 2010. Er hat in 2010 gestorben.
Mhm.
Ja.
Ist ja auch ein typischer, oder du sagst so Ingenieur, Pilot, das sind so diese.
Ja, weil da hat mein Vater immer fasziniert. Flugzeuge, Maschinen. Er war immer fasziniert von solche Sachen. Und ich glaubte immer, oh, das, so kann ich meinen Vater glücklich machen. So, und ich bin in der Universität gegangen, habe 2 Jahre Mechanical Engineering studiert. Und
du hast Mechanical Engineering studiert?
2 Jahre, ja. Aber ich konnte nicht mehr mit Mathematik. Das ist nur Mathematik. Und ich war furchtbar mit Mathematik. Das war Horror. Albtraum.
Wenn wir ein bisschen zurückgehen an deine Anfänge, wo bist du in Venezuela aufgewachsen?
Valencia.
Mhm.
Ich bin ursprünglich von Valencia, wegen der Arbeit von meinem Vater.
Mhm.
Wir waren immer unterwegs. Und ich war noch, meine ganze Studien, weißt du, du musst in der Schule in Venezuela für 11 Jahre. Du musst 11 Jahre in der Schule gehen. Diese 11 Jahre waren in 11 verschiedene Schulen, weil wir waren immer in verschiedenen Orten. Wir haben immer in verschiedenen Orten gelebt.
Mhm.
So, immer eine neue Schule, immer neue Kollegen, immer eine neue Wohnung, immer neue Leute.
Du hattest
immer eine neue Stadt.
Du hattest mir im Vorfeld erzählt, deine Eltern haben sich getrennt, als du 8 warst, und dann bist du mit deiner Schwester bei deinem Vater geblieben.
Ja, genau.
Ist das für dich als Kind, ich kenne hier Freunde, wo die Eltern sich trennen und dann ist die Diskussion irgendwie, das Kind muss ja oder die Kinder müssen aufgrund von Stabilität an einem Ort wohnen bleiben und man darf sie auf keinen Fall rumreißen. Und ich sage dann immer, ja, aber Diplomatenkinder fahren auch rum. Jetzt 11 Jahre, 11 verschiedene Schulen. Wie hast du das als Kind überlebt?
Ich glaube, als Kind, du hast nicht Angst, es ist schwieriger für uns als Erwachsene zu verstehen. Weil ich und meine Schwester, ich glaube, wir hatten nie Angst. Wir waren wie gewohnt. Wir wussten, wir sind nur 1 Jahr in dieser Schule und dann gehen wir nächstes Jahr in eine neue Schule. Ich glaube, als Erwachsene, jetzt habe ich Angst, in eine andere Stadt zu gehen, obwohl ich es schon 1000 Mal gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man älter wird, dann bekommt man mehr Angst von sich, von Sachen, von alles, das man nicht kennt.
Mhm. Habt ihr aber dann Freundschaften schließen können in den Schulen?
Oh my God, das ist eine der Sachen, dass ich am meisten, das macht mich ein bisschen traurig, weil
ich beneide.
Ich beneide Leute, die Freundschaft haben vom Kindheit.
Mhm.
Weil ich weiß nicht, was das ist.
Mhm.
Ich habe keinen Kontakt mit niemandem, weil wir waren so kurze Zeit zusammen mit diesen Kollegen, dass ich habe keine Kindheitsfreundschaft. Und wenn ich jemanden rede, oh, wir sind zusammen seit der Schule, kennen wir uns. Und like, das, wow, I wish I had that. Ich wünsche, dass ich das hatte.
Ja,
mach mich ein bisschen neidisch.
Würdest du, das kann ich total verstehen. Ich bin mit 15 von zu Hause, 14, 15 von zu Hause ausgezogen. Erst in die USA, dann nach Italien, dann nach Israel. Und ich kenne das tatsächlich auch nicht. Also ja, ich hatte in der Grundschule auch keine großen Freundinnen. Ich habe erst in der Studienzeit, dann, als ich in Österreich studiert habe, Freundinnen kennengelernt, die ich über mein ganzes Leben jetzt schon habe, 2 davon besonders. Aber hat das dann mit dir auch was gemacht, mit deiner Art, mit Menschen in Kontakt zu treten? Also ist es dann später, wenn man dann länger Zeit hat, fällt es einem dann leichter oder schwerer, mit Leuten in Kontakt zu treten, wenn man als Kind so flexibel sein musste?
Ich glaube leichter. Ich glaube, da hat mich auch mehr flexibler gemacht. Auch in so viele verschiedene Orte zu leben, so viele verschiedene Leute kennenzulernen, macht dich ein bisschen flexibel mit Leuten. Du kennst mehr. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig in meinem Beruf, weil zum Beispiel, wenn ich eine Latina habe, ich muss die Haare von der Latina machen, ich weiß, dass die haben gern etwas, das ist ganz anders, was eine Schweizer oder eine Amerikanerin machen würde.
Du meinst für die Haare?
Für die Haare, für die Make-up, für wie du, sogar wie du die Haare wäschst, ist anders.
Wie wäschst du die Haare anders von jemandem aus Lateinamerika als...
Lateinamerika, die haben gern, wenn du ganz fest drückst und... Die wollen die Hände spüren.
Echt?
Und, ja.
Frauen und Männer, ist das egal?
Ja. Ah, ich habe sogar, ja, ich glaube schon. Die Männer, die sagen das vielleicht nicht so oft, aber Frauen sagen schon, stärker, mehr. Und sogar die sagen mich, wenn du meinen Kopfhaar nicht verbrennst mit dem Föhn, dann kannst du nicht föhnen. Es ist ganz anders
warum?
Deine Schweizerin.
Warum?
Weil die wollen, dass die Haare sehr trocken sind und dass die Haare, die Hitze muss stark sein, dass die Locken gerade sind. Und das hält eine Woche.
Ah ja, to straighten them out, oder? Die zu glätten auch, wahrscheinlich.
Genau.
Oder das Kräuselhaar. Das gekräuselte Haar. Und jetzt die Amerikaner oder Schweizerinnen und Schweizer?
Oh, ist ganz anders. Ich hatte eine Schweizer einmal, der hat mir ein Barbie-Föhn gebracht, weil mein Föhn zu heiß war. Und sie wollte, dass ich die Haare föhne mit diesem Spielzeugföhn.
Sind wir also verweichlichter in der Schweiz?
Oder habe ich auch eine, das bekommt Kopfschmerzen. wenn ich die Haare föhne, heiß, ich muss kalt sein.
Ist sehr lustig.
So, es ist ein bisschen anders. Leute sind anders.
Und das sagst du, um nochmal auf die Kommunikation zu sprechen, glaubst du, du kannst das schneller lesen oder lernt man das, kann das jeder lernen?
Ich glaube, wenn du so lange in egal welchem Beruf bist, das mit Menschen zu tun hat, das kannst du.
Weißt du schon, wenn die Leute reinkommen in deinen Salon?
Oh, absolut. Ich weiß, wann die einfach sind oder nicht. Ich weiß, was sie wollen. Ich weiß, ja.
An was merkst du das?
Weißt du, man wird auch wie ein Therapeut. Wie ein Psychiater wird man auch.
Da möchte ich unbedingt nachher nochmal ganz kurz zurückkommen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute natürlich dir alles erzählen teilweise, oder?
Oh mein Gott. Manchmal, wir sind die beste Freunde.
In dem Moment.
Ich meine, Haare sind etwas sehr, ich sage es, intim.
Mhm.
Weißt du, es gibt Leute, die nur wir wissen, dass die Extensions haben oder dass die graue Haare haben oder dass das nicht die richtige Farbe, die wahre Farbe ist, dass das gemacht ist oder dass die ein Plastic Surgery gemacht haben. Das wissen wir nur, die Coiffeur nur weiß das.
Ich habe das noch nie so gesehen. Stimmt, du hast recht.
Ja. Wir wissen viele Geheimnisse. Wir kennen viele Geheimnisse. Nur von, wir schauen die Haare und wissen, können wir viele Sachen sagen. Wenn du ästhetische Chirurgie gemacht hast, dann siehst du die
Schnitte
Narbe.
Oder an der Kopf oder hinten, ja? Ne? Am Haaransatz.
Dann siehst du
ne?
die Narbe. Und manchmal, du kannst auch wissen, wann, zum Beispiel, ich kann sagen, wie alt das Kind ist. Weil verschiedene Frauen, die ein Baby haben, ich sage, ist etwa 8 Monate alt.
Ach, weil du es am Haaransatz am Wuchs
was?
Siehst?
Nein, nicht den Roots. Weißt du, wenn das kleine Baby kommt, die Frauen verlieren vielen Haaren.
Ja.
Und dann, aber die kommen wieder.
Mhm.
Und dann kannst du sehen, die neue Haare und die alte Haare.
Die Lebensringe am Baum.
Ja, genau. Und du kannst sehen, wie alt diese neue Haare sind. Und ja, ungefähr, wenn das Baby etwa 7 Monate ist, dann fangen die Haare, die stoppen die Haare, die fallen nicht mehr und dann, die fangen wieder zu wachsen.
Mhm.
Und dann, wenn ich 5 Zentimeter Haare sehe, dann, das heißt, das Baby ist etwa 1 Jahr alt.
Ja, sehr lustig.
Ist unglaublich, ja. So viele Sachen kannst du wissen vom Haare.
Ich würde gerne gleich nochmal mit dir auf die ganzen Geschichten und die Kundinnen zurückkommen. Aber vorher noch mal einen kleinen Schwenk sozusagen zurückmachen zu Pedro, der die Haare von seiner Mutter und Schwester vor der Telenovela glättet und kämmt. Wann hast du dann gemerkt, du hast 2 Jahre studiert in Venezuela?
Ja, als ich von der Schule fertig war mit der Schule, dann mein Vater wollte, dass ich in die Universität gehe. Und ich habe einfach gedacht, okay, was würde mein Vater glücklich machen?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, Mechanical Engineering, das tönt perfekt. Und habe mein Vater gesagt, okay, ich will das studieren. Mein Vater war so toll, so wow, yes, 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 geht, du musst gehen in diese Schule und das studieren.
Und was hat er gesagt, als du nach 2 Jahren gesagt hast, Papi, eigentlich no way?
Leider ist mein Vater krank geworden.
Mhm.
Und dann muss ich aufhören mit den Studien. Ich war auch froh, weil ich war gar nicht gut in den Studien dort.
Ah, du hast nicht freiwillig aufgehört. Du hast aufgehört, weil er krank wurde.
Ich habe aufgehört, weil er krank geworden ist. Und ich war auch nicht der Beste in der Schule.
Okay.
In der anderen Schule war alles super. Weißt du, aber Mathematik, und wenn du in Mechanical Engineering studierst, das ist nur Mathematik, Physik. Und das war katastrophal. Das war ein Albtraum für mich.
Und wann bist du dann, hast du aufgehört und wann hast du ihm gesagt, eigentlich würdest du gerne Friseur oder Coiffeur werden?
Ich war vielleicht 17. Obwohl schon, als ich 15 war, habe ich angefangen. Wenn ich 15 war, war ich immer noch in der Schule. Ich war in einem kleinen Coiffeursalon in der Nähe, wo wir gewohnt haben. Ich bin dort gegangen am Nachmittag nach der Schule und ich habe einfach geholfen, Kaffee und Boden zu putzen, dass ich ein bisschen Geld mache für Glasse und Sachen und rausgehen mit den Kollegen von der Schule. Und es hat mich fasziniert, wie die Leute gekommen sind und wie sie nachher nach Hause gegangen sind. Und die haben wie ganz andere Leute ausgesehen. Die Haare waren gemacht, die Farbe, die Make-up war auch gemacht. Und ich war like, mein Gott, das ist wie eine andere Person. Ich habe sogar gemerkt, die sind anders gelaufen. Habe gemerkt, die Frauen sind so gekommen.
Also gebeugt?
Mhm. Ja, wenn die Haare gemacht waren, die sind so gelaufen. So ganz anders. Die Strahlung war so anders und das hat mich so fasziniert, dass statt mit dem Geld Glasse zu kaufen, habe ich einfach meine erste Kamm gekauft und dann habe ich meine erste Maschine gekauft und dann nachher mein Föhn und das war so, wow, und dann habe ich mit meiner Schwester geübt und dann mit Kollegen von der Schule geübt und dann mit Cousine und dann mit 15. Ich war noch nie in der Coiffeurschule, habe ich einfach alleine gelernt.
Und auf der Uni dann auch?
Ja, weitergemacht, habe die Haare geschnitten, habe die Haare geschnitten von meinen Kollegen in der Universität auch und dann, ja, ein Lehrer von mir habe ich auch die Haare geschnitten, aber ich hatte noch keine Ausbildung. Okay, als mein Vater krank geworden ist, dann, okay, was kann ich machen? Ich muss arbeiten. Ich bin natürlich in einen Coiffeursalon gegangen. Ich hatte nicht die Erfahrung. Ich konnte Herren schneiden und vielleicht ein bisschen föhnen, aber nicht so perfekt. Und dann ist meine Chefin gekommen und die hat gesagt, okay, dann musst du in der Schule. Ich bezahle dir die Schule für den Coiffeur. Und dann habe ich das gelernt.
Wo, in New York? Oder
ja, das war in Venezuela noch.
Das war in Venezuela.
Dann sind wir nach New York gegangen und dann musste ich wieder in der Schule.
Auch wieder?
Ja, weil in New York, du brauchst eine Lizenz.
Mhm.
Und als ich meine Sachen von Venezuela gebracht habe, die haben gesagt, ja, das kann man kaufen. Sie müssen wieder in der Schule hergehen.
Okay.
Auch mit dem Führerschein war genau gleich.
Muss alles wieder neu machen.
Musst du alle wieder neu machen. Und dann bin ich wieder in der Schule in den USA.
Und dann hast du dort gelernt, quasi wie die Amerikaner ihre Haare gewaschen bekommen
aber
wollen.
Aber trotzdem, ich kannte noch viele Leute in Venezuela und habe viel hingereist, hin und zurück gereist. Und dann, das ist, wann ich Miss Venezuela gemacht habe. Ich war vielleicht was 19. Miss Venezuela und dann die Haare für Miss World. Aber das war hin und zurück.
Wie kamst du zu Miss Venezuela und Miss World Show dann als Coiffeur?
Mein Make-up-Lehrer hat mit Miss Venezuela gearbeitet. Ich habe von ihm gelernt und dann, er hat mich einfach gebracht. oh, du musst das hier machen, du musst das. Und habe ich die Miss Venezuela und danach hat Miss World gemacht.
Wie lange ist das her?
Ach, kannst du dich vorstellen? Ich war 19 oder 20, 21, waren mehrere Jahre. Und ich werde nächste Woche 47. So, I'm terrible in math. Do the math.
Do the math. Also über 20 Jahre her.
Fast 30
grob
Jahre.
Grob geschätzt. Ja. Fast 30 Jahre her.
Fast 30 Jahre.
20 Jahre. Wie ist das dann, wenn man so als noch sehr, sehr junger Mensch eigentlich eben was anderes machen will? Der Vater wurde krank, dann seid ihr nach Amerika trotzdem gegangen beruflich.
Ja.
Und
ich glaube, er hat es gut genommen. Er hat es nie. Mein Vater war nie enttäuscht oder er hat nie gesagt, ah, das ist gut, wenn das dir gefällt, dann mach es.
Okay. Und also war die Angst vor der Enttäuschung lag eher bei dir, dass du ihn enttäuscht.
Ja, aber das war nur eine Angst. Das war nicht real. Das war nicht dort. Das war nicht echt.
Mhm.
Es war einfach nur Angst.
Wenn man dann als junger Mensch zu so Modenschauen geht oder eben Miss World oder so diese, ich kenne das nur aus dem Fernsehen, so Missschauen. Das sind dann in meinem Klischee immer die Frauen, die sich an den Rand stellen und dann fragt man sie, was willst du werden? Und dann, oder was willst du machen, wenn du dann den Titel gewinnst? Und dann sagen die, I wanna change the world. Ich möchte die Welt verändern. Oder das ist immer so das Klischee. Wie war das für dich, als junger Mann dann da reinzukommen?
Zufälligerweise, ich habe das nie, ich habe das mir nicht vorgestellt. Und ich bin nicht plötzlich dort gekommen. Ich meine, ich habe nicht vorgestellt, dass ich in der Miss Venezuela oder Fashion Week New York oder Fashion Week Milan, das haben wir für eineinhalb Monate gemacht. Das habe ich mir nie vorgestellt. Das ist einfach gekommen und ich habe einfach gemacht. Aber ich habe es nicht gesucht. Wie kann ich das
Hattest
sagen?
Hattest du Respekt davor oder Angst?
Ich habe mehr Respekt jetzt oder ein bisschen Angst.
Mhm.
Jetzt, als wenn ich 20 war.
Warum glaubst du, ist das?
Ich glaube, es ist alt zu werden. Du hast Angst, Leute zu enttäuschen. Und ich glaube auch, dass ich mein eigenes Coiffeursalon habe. Ich habe immer diese Druck, dass es muss perfekt sein. Sonst, die Leute sagen, ah, ist das der Pedro Sanchez? Ist das?
Mhm.
Ich habe immer diese Stimme, ne, die dort.
Ja, ja.
Die sagen,
das Damokelschwert.
Ja, genau, du musst perfekt machen. Und ja, natürlich, ich glaube, das hat auch zu tun mit älter zu werden.
Nicht ja, das kann ich nachvollziehen. Nee, nicht alt zu werden, aber älter zu werden. Ja, ich glaube auch, ich glaube, man ist sich der Konsequenzen vielleicht auch ein Stück weit mehr bewusst oder die Konsequenzen sind auch
mehr
größer.
Mehr Verantwortung auch.
Mhm.
Ich glaube, als ich 20 Jahre alt war, habe ich nie diese Druck gefühlt. Die haben mir einfach, wir sind in ein Zimmer gekommen und die haben gesagt, okay, du musst das und das und das machen. Die haben mir Fotos gezeigt, ja, das kann ich, okay, mache ich. Waren wir fertig? Fertig.
Mhm.
Es ist heutzutage, ich schaue, wow, habe ich das gemacht?
Ja, es geht mir auch so, wenn ich zurückgucke auf Dinge.
Es ist mir auch passiert in letzte Oktober, dass wir in Mailand waren. Ich war eingeladen, um diese Leute die Haare zu machen. Okay, die sind nicht Models für Fashion Shows, aber die sind VIPs, die gehen in die Fashion Shows. Okay? Mhm. Und dann ich denke, es ist weniger Druck als hinten. Ich konnte hinten die Bühne konnte ich nicht mehr machen. Der Stress dort ist viel zu hoch. Aber so wie jetzt gemacht haben, das ist viel, viel einfacher, viel entspannter, viel. Ich genieße es mehr, aber auch ich schaue, mein Gott, ich bin hier. Diese Leute bezahlen mir ein 5-Sterne-Hotel und geben mir doch Geld dazu, dass ich diese fantastischen Leute einfach nur die Haare mache. Manchmal bin ich auch selber beeindruckt, dass das gekommen ist. Es ist eine sehr wichtige Geschichte von meinem Leben. Und ich will, dass du das weißt, weil das ist Das erklärt mein ganzes Leben. Weißt du, als ich in den USA gegangen bin, nicht in den USA, nach New York alleine gegangen bin, ich habe zuerst gearbeitet in einem ganz kleinen Coiffeursalon.
Okay.
Aber ich war nicht glücklich, es war sehr klein, ich hatte wenig viel Geld dort gemacht. Und dann einmal ist ein Kollege von mir, mein Make-up-Lehrer von Venezuela, hat mich besucht. Er hat mich besucht in den USA. Und dann habe ich ihn genommen für Brunch. Und dann waren wir in Montclair, New Jersey. Und es gibt eine sehr schöne Kirche dort.
Mhm.
Und ich habe immer diese Kirche so schön gesehen, gefunden. Es ist so ein schönes Ort.
Mhm.
Und dann, wenn wir fertig mit Brunch waren, habe ich meinem Kollegen gesagt, okay, ich will dir etwas zeigen. Es ist eine Kirche, die ich liebe. Komm, zeige dir diese Kirche. Und gehen wir in die Kirche. Dann schaue ich, dass die Kirche ist am Umbau.
Mhm.
Es sind viele Leute dort am Arbeiten und ist alles abgedeckt und konntest du nicht viel sehen drin.
Mhm.
Und ich war schade. Und dann mache ich ein bisschen so ein Papier und schaue, was man drinnen sehen kann.
Mhm.
Und ist ein Mann gekommen.
Mhm.
Dreckig. Voll mit... Er hat in der Bau gearbeitet. Voll mhm. mit Paint. Weißt du?
Mhm, mit Farbe und so.
Farbe,
ja, Bauarbeiter.
Und ja, Bauarbeiter. Mhm. Ist ein Bauarbeiter gekommen, hat die Türe geöffnet. Oh, möchten Sie reinkommen und schauen? Und er war, oh, sure, ja, wieso nicht? Da hat er mir gesagt, ja, wir bauen einen Coiffeursalon hier. Und ich war, was? Ein Coiffeursalon?
In
der schönsten Kirche, ja. Ich war, das ist unglaublich. Und er hat mir eine ganze Tour auf die ganze Kirche gezeigt, ne? Mit Wasserfalle und alles. Das war in der VIP-Areas und das und das. Und ich war, mein Gott, ein Coiffeursalon hier. Nach einer Stunde, dass wir das ganze Ding geschaut haben, er fragt mich, was machen Sie als Beruf? Und ich habe gesagt, ich bin Coiffeur. Er sagt mir, und wieso arbeiten Sie hier nicht? Weil er hat gesehen, wie excited, wie glücklich ich war. Wieso arbeiten Sie hier nicht? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich arbeite in einem ganz kleines Latino-Salon. Und ich weiß nicht, das sieht so luxuriös hier. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Der Mann hat seine Hand geputzt, so in die Kleider.
Mhm.
Und er hat mir gesagt, oh, mein Name ist Richard und ich bin der Besitzer von dem Salon. Und ich will, dass du für mich arbeitest.
So, das ist ja spannend.
Das war mein letzter Job in den USA.
In New Jersey?
In New Jersey.
In der umgebauten Kirche?
In der umgebauten Kirche, ja.
Gibt es den noch, den Salon?
Ja, natürlich. Und als ich dort gearbeitet habe, es war Nummer 1 Coiffeursalon in Amerika.
Wow.
Wegen dem habe ich in Fashion Week gearbeitet in New York.
Wow.
Und habe ich meinen Namen zum ersten Mal in Elle Magazine. Wegen dem, ja.
Bist du religiös?
Ich glaube, es gibt etwas, aber ich würde sagen, das ist nicht eine Religion oder dass Religion ist Liebe.
Mhm.
Es ist, ich glaube an eine Energie, ja. Es gibt etwas dort, ja. Würde ich nennen, Buddha oder Jesus oder Allah? Nein, würde ich nicht nennen. Ich glaube, die sind alle das Gleiche.
Mhm. So, gibt manchmal irre Zufälle, oder? Also es ist in meinem Leben mir auch oft begegnet, dass so Weggabelungen sind, oder? Und dann sind so Zufälle.
Und ich glaube, mein ganzes Leben ist auch so gegangen.
Der Bauarbeiter, der Coiffeursalon.
Ja, genau. Und er war der Besitzer von das Geschäft und wegen dem habe ich dort gearbeitet.
Faszinierend.
Ja.
Und dann, dein Make-up-Lehrer, der war wahrscheinlich...
Er war like, what? Ja. Ich habe keine Kindheitsfreunde, aber ich glaube, dieser Make-up-Lehrer, sein Name ist Daile. Ich glaube, ich hatte keine Freundschaft länger als meine Freundschaft mit ihm, ja.
Habt ihr noch Kontakt?
Absolut, ja. Heiratet nächste Woche und ich kann nicht gehen. Ist mein Geburtstag.
Oh, Wahnsinn.
Ja,
war so traurig. War das dann schwierig, das aufzugeben? Also trotzdem für die Liebe bist du in die Schweiz gegangen, aber war das dann schwer für dich zu sagen, ich verlasse das?
Nein, weil ich habe es so mehrere Male gemacht.
Genau.
Ich glaube, wäre schwierig jetzt. Aber ich nicht wegen, was ich habe. Es ist mehr wegen, ich bin nicht mehr so jung. Ja, ich bin nicht mehr 20.
Ja, ich verstehe total, wieder neu anfangen,
ja.
Ja, wieder neu anfangen.
Ja, ist, wieder neu anfangen ist like, oh, wirklich, habe ich die Energie für das?
Ja.
Aber
spannend, oder? Weil ich kann das, ich habe in Italien gelebt eben und in Israel und in
Wien. Und du hast vorher nicht gedacht, okay, ich gehe, ja.
Nein, du gehst, genau. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach gegangen, ja. Ich weiß noch, 2000 war das vor der, bevor wieder einige Terrorattentate in Israel waren, vor der Intifada dort, der zweiten, glaube ich, war das. Und da bin ich in die Westbank. In die palästinensischen Gebiete mit dem Bus gefahren und ich werde das nie vergessen. Der hatte oben so Einschusslöcher von Anschlägen oder von Pistolen. Ja. Du, ich habe nicht drüber nachgedacht. Also meine Mutter ist 1000 Tote gestorben. Aber ich bin da reingegangen in den Bus, ich bin da hingefahren, ich habe Bekannte besucht.
Aber das meine ich. Du warst
never jünger. Thought about it once. Und jetzt würde ich, also mein Sohn, den binde ich an, wenn der sowas macht.
Du bist jung, du hast keine Angst.
Genau, du bist jung und du hast keine Angst, genau, und du machst das alles. Ich glaube, es ist die Angst, die einen und eben die Konsequenzen oder was du sagst auch mit deinem Salon, man hat natürlich sehr viel mehr zu verlieren. Also ich kenne das von meiner eigenen Firma auch. Man ist sehr viel vorsichtiger, weil man weiß, was dranhängt. Genau. Wenn ich einen falschen Workshop mache oder einen Podcast, wo die Leute sagen würden, oh mein Gott, really, is that what she's doing? Ja, ist das wirklich, was sie macht? Das ist wie bei dir mit den Haaren, oder?
Genau.
Du willst nicht diese Reputation haben. Was war, ich habe das, weil du vorhin Claudia Wagner angesprochen hast, mein Gast vom 14. April von der Folge, Podcast-Folge. Ich habe sie dasselbe gefragt und ich frage das auch dich, weil du gesagt hast, Fashion-Shows. Was war für dich der Job, der dir in Erinnerung bleibt, wo du sagst, das war once in a lifetime? Gab es sowas?
Ich glaube Fashion Week in New York.
Okay, warum?
Weil Madonna war 3 Meter von mir. Sie ist meine Idol.
Okay.
Weil ich konnte die Make-up von Gisele Bündchen machen.
Okay.
So, und ja, New York ist New York. Ja. Das wollte ich nicht vergessen.
Wie ist Gisele Bündchen jetzt in Realität? Was denkst du?
Das ist schwierig zu sagen. Weißt du warum? Weil du bist dort mit denen nur schnell.
Mhm.
Und du hast nicht so viel Zeit. Die waren alle nett und waren alle super. Aber du hast nicht so viel Zeit, mit denen zu reden oder sie kennenzulernen. Wir dürfen sogar keine Fotos oder... Das war auch vor 20 Jahren. Ich glaube, ich hatte sogar mein Telefon machte kein Fotos. So, du musstest eine Kamera mitnehmen und die dürfen nicht Kameras bringen. So, es war nicht erlaubt. Und was ich mich erinnere, ich war einfach, sie war sehr hübsch, ich war nervös. Und ja, die Energie in dieses Zimmer, ich kann die Augen schließen und wieder das spüren. Er war so, run here, go here, by there, und dann 5 Minuten für das, 5 Minuten für diese. Es ist sehr, sehr viel Stress. Aber jede einzelne Minute, dass ich dort war, Ich war immer, oh mein Gott, thank God, dass ich hier bin. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Es war wie, ich bin hier. Wow.
Im Englischen sagt man diesen schönen Satz, I'm at awe, oder?
Ja, yeah, I'm at awe. I was in awe the whole time, dass ich das machen durfte.
So mit offenem Mund und Augen und wow.
Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube, dass das ist auch sehr wichtig, weil wenn du in awe bist, das heißt, du bist dankbar für diese Erfahrung und deswegen können mehr solche Erfahrungen kommen.
Demut? Ist es Demut?
Ich glaube, ja.
Humble?
Ja, humble. Humble.
Wenn ich Coachings geben darf, aber auch große Keynotes oder Workshops, dann bin ich auch, denke ich auch manchmal so, ich muss mich kneifen und sagen, boah, ich darf das machen. Und empfinde oftmals eine ganz große Demut, dass Leute mir vertrauen. Dass sie sagen, hey, bring mir das bei. Ja, und
ja, genau.
Ich finde das auch wichtig, weil man sich dann wirklich gut vorbereitet. Das hat auch was mit Nervosität zu tun. Ich finde, Nervosität ist auch immer wichtig, weil dann konzentriert man sich und ist da.
Ja,
und
ist ein Test. Weißt du, es ist eine Erfahrung. Es ist etwas Neues, dass du musst das, wie sage ich das, du musst das, you have to jump of your fear and do it. Weißt du, du musst das überspringen, deine Ängste und dann etwas machen und dann hast du eine so schöne Erfahrung.
Was glaubst du? Und wenn ich dir so zuhöre und ich wünschte mal wieder, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich sehen könnten, das können sie, wenn sie sich bei dir die Haare schneiden lassen in Zürich, aber was ich nur empfehlen kann. Aber wenn ich wünsche, man könnte dich sehen, weil dann wäre die nächste Frage eigentlich klar, aber ich stelle sie trotzdem. Was glaubst du, kannst du besser, wenn es um Kommunikation in deinem Job geht, mit deinen Kundinnen und Kunden oder auch an diesen Modeschauen?
Ich meine,
was glaubst du, machst du gut?
Ich würde sagen, es sind zwei Sachen. Sehr wichtig ist, Leute zu hören. Am Ende, wir wollen alle gehört werden. Und ich kann das gut. Ich kann dann gut Leute hören. Und nach 30 Jahren habe ich die Erfahrung, um etwas zu liefern. Weißt du, wenn wir eine Besprechung haben, ich kann die Leute verstehen, weil ich höre sehr gerne. Und dann, ich kann eine Ende liefern, weil ich
das Resultat
30 Jahre
liefern, was sie wollen.
Ja, genau,
weil
ich 30 Jahre die Erfahrung hat mir das gegeben, weil du kannst das nicht nach der Schule, wenn du gerade frisch von der Schule, von der Käuferschule bist. Das ist die Erfahrung. Jede Haare ist einzeln und jeder Kopf ist wie ein Fingerdruck und jeder Mensch ist auch anders. Ich glaube, in 30 Jahren habe ich noch nie Haare, die gleich wie andere sind, gesehen.
Du bist 2011 in die Schweiz gekommen. Darf ich fragen, warum?
Ich habe mich verliebt.
In einen Schweizer?
In einen Schweizer, ja.
Okay.
Und ich konnte nicht nach New York wingen, er wollte gar nicht nach New York.
Okay.
So habe ich alles gelassen und hier in der Schweiz gekommen.
Ist nicht einfach wahrscheinlich, oder? Die Schweiz im Vergleich zu New York. Oder Zürich im Vergleich zu New York.
Ich muss sagen, Zürich ist gut mit mir. Ja, es gibt ein bisschen Leute, die sind ein bisschen schwierig, aber momentan gibt es überall auf die ganze Welt.
Ja. Da ist New York wahrscheinlich auch kein leichtes.
Ja, ich habe immer gedacht, New York hat das nicht. Doch, jetzt hat es. Jetzt siehst du viel Rassismus auf die Straße in New York. Jetzt siehst du auch Leute, die look what happened in the politics. Schau mal, was passiert in der Politik. Es ist verrückt zu glauben, dass das alles. Und ich glaube, das war immer dort. Ich war einfach geschlafen und jetzt ist jemand gekommen und dann, okay, jetzt sind wir aufgewachsen.
Ich finde es spannend, was du sagst. Ich glaube das auch. Ich glaube, diese Aspekte in der Gesellschaft gab es schon immer, aber es gab Zeiten, wo es mehr dormant, mehr
ja, genau.
mehr geschlafen hat.
Genau.
Und jetzt kommt es hoch.
Discrimination.
Diskriminierung gegen vermeintliches Anderssein. Wann hast du gemerkt, der Junge aus Venezuela, dass du homosexuell bist?
Ah, ich glaube schon mit 17.
Also früher noch als Kind noch gar nicht. Also da hast du einfach die Haare.
Ich hatte vielleicht ein bisschen Interesse und habe geschaut, das sage ich die Wahrheit. Ich erinnere mich nicht, sexuelle Wünsche zu haben, als ich als junger Teenager war.
Okay.
Mhm. So, ich habe vielleicht gesehen, oh, der Mann ist hübsch. Aber ich habe auch geschaut, Frauen, die waren hübsch.
Mhm.
Aber ohne sexuellen
Interesse. Oder Hintergrund.
Ja.
War das dann ein Problem für dich, wenn du Venezuela, stelle ich mir sehr, also sehr macho teilweise, genauso wie so, also das Klischee, oder
ja,
Lateinamerika?
Natürlich. Ja, natürlich, weil ich glaube, auch wenn ich nicht das Interesse hatte, Leute haben gemerkt, dass ich ein bisschen zu weich bin, zu kreativ, zu... Mhm. Ich hatte gern Farben und ich war ein bisschen mehr delikat als meine Cousine und meine Kollegin in der Schule. Und ja, das war viel, hatte viel Bully in der Schule und auch auf die Straße. Und ja, in Venezuela war nicht einfach, schwul zu sein. Nicht vor 30 Jahren, ich glaube, ist immer noch ein bisschen schwierig heutzutage, aber ich glaube nicht mehr so schlimm wie vorher.
Wie bist du damit umgegangen?
Ah, ich bin in ein anderes Land gegangen.
Nach New York.
Na, ich meine, ich glaube, deswegen bin ich so einfach angefangen mit Meditationen. Ich meditiere, seit ich 18 bin und da hat mir viel geholfen.
Du meditierst, seitdem du 18 bist?
Ja.
Was für eine Art von Meditation. Ich kenne mich damit leider gar nicht aus. Ich bin total ignorant, verzeihen.
Ich würde nicht sagen, aber das heißt das und das. Einfach, ich investiere viel Zeit an, einfach mit mir zu sein und um meinen Kopf zu beruhigen und meine Gedanken zu verstehen und eine Verbindung mit der Natur zu haben und meine Energie einfach in einem gewissen Niveau zu erhalten. Und das macht es ja mit Musik, spannende Musik oder das kann überall passieren. Ich meine, hat auch mir passiert, als ich in einem Konzert war in Brasil vor 2 Wochen. Einfach in der Mindfulness, in diesem Moment, wo du bist alles und alles bist du. Ich weiß nicht, ob du das mich verstehst. Das ist
Ich kann mir den Zustand vorstellen. Ich habe einfach, mir kommt das nicht natürlich. Also ich bin gerne mit mir zum Beispiel alleine.
Aber es gibt nichts
mehr. Ich mag gerne Stille.
Natürlich als das. Ist einfach Zeit mit dir.
Zeit mit, absolut. Ich bin gerne alleine und ich mag gerne Stille, aber
das sollen
ich hatte
wir
dann
in
auch
der Schule
mal so
lernen eigentlich.
Meditation, ja. Ja, und ist fürs Hirn auch gut.
Das hilft uns enorm mit so vielen Sachen, einfach mit Leuten zu verstehen.
Deine Eltern, als du gesagt hast, ich liebe Männer, war das schwierig?
Ich glaube, das musste ich nicht so sagen. Zum Beispiel, ich war mit meinem Freund bei mir zu Hause und meine Eltern haben gewusst. Ich musste nicht mit denen sitzen und erklären. Die wussten es schon.
Also dieses Klischee des Outings sozusagen musstest du nicht machen.
Ich glaube, meine Eltern, God bless them, die waren so, die haben es so gut verstanden und very, sehr supportive, very...
Mhm. Sehr unterstützend.
Unterstützend, ja, genau.
Mhm. Mhm.
Und ja, ich konnte mich nicht bessere Eltern wünschen. Ja.
Es ist schön, dass du das sagst. Gibt es, es tut mir leid für die nächste Frage, aber es ist das Klischee, gibt es, die meisten würde ich sagen, oder? Coiffeure, Friseure, Make-up-Artists sind wahrscheinlich homosexuell, oder? Ist das ein Klischee?
Die meisten, aber es ist ein Klischee. Es gibt auch viele, die, ich kenne viele, viele Coiffeure, die nicht homosexuell sind.
Okay.
Viele.
Ist
ja,
Klischee.
Die haben Kinder und ja.
Es ist lustig, oder? Was sich so Klischees immer halten, oder? Also was man so, genau. Das ist auch der Balletttänzer. Ich wollte immer, dass mein Sohn Ballett macht und dann hat irgendeine Freundin, weil ich wollte immer so eine Ballett, also im Positiven, nicht negativ, aber ich wollte immer so meinen Sohn auf der Bühne sehen. Und dann habe ich ihn einmal, da war er 4 Jahre alt, zum Opernballett, Kinderballett geschickt zu so einer Probestunde. Und er hat längere Haare und dann habe ich ihm die Haare zu einem Zopf nach hinten und dann hat er so eine Balletthose angehabt und so diese Schuhe. Und dann hat er Ballett gemacht. Da waren nur Mädchen in der Klasse. Und dann kam er raus und die Lehrerin sagte dann, also er hätte von keine Ahnung. Aber sie würde schon, also sie würde ihn schon bei, also nehmen sozusagen als Schüler. Und dann habe ich gesagt, Aaron, kommst du jetzt, gehen wir jetzt 2x die Woche zum Ballett? Und dann hat er mich groß mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, Mami, aber wenn, dann mache ich das nur für dich. Und dann wusste ich, okay, das wird keine Karriere im Ballett. Und ich erzählte diese Geschichte einer Freundin und die sagte dann ganz unterbewusst zu mir, also ganz, ganz nebenbei, en passant so, ja, aber du willst doch nicht, dass der schwul wird. Und dann dachte ich so, oh mein Gott.
Werden.
Du wirst nicht schwul, wenn du
nicht.
Ballett machst. It has nothing to do with it.
Du musst es ja sagen, du kannst nicht schwul werden.
Ich hab ja gesagt, du kannst nicht schwul, du kannst deinen Sohn 5x ein rosa Tattoo anziehen lassen. Aber das Klischee hält sich so, oder? Deswegen ist es, das ist so in den Köpfen so drinnen. Ja, diese sicherlich Vorurteile.
Ich glaube, schwul zu sein funktioniert anders bei vielen Leuten. Es ist nicht gleich bei allem. Okay, ich denke, bei mir, als ich jung war, hatte ich das Interesse in beide. Ich habe Mädchen gesehen und ich habe auch Boy gesehen und habe gesagt, oh, da ist hübsch, oh, sie ist auch hübsch, aber ich glaube, ich hatte dann die beste Erfahrung
mit einem Mann.
Und habe mich wohler dort gefühlt.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich hier. Es gefällt mir. Ich fühle mich gut hier so. Und hatte dann kein Interesse mehr für Frauen. Ich wollte nur die Haare machen.
wenn du sagst, du wolltest die Haare machen, ich muss auf deine Kundin zurückkommen, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass sie dir alles erzählen. Ich habe wirklich so noch nie darüber nachgedacht, dass ihr, was du anfangs gesagt hast also dass es ja sehr intim ist, weil du siehst Sachen oder weißt Sachen von deinen Kundinnen und Kunden,
ja, Sachen,
die andere
nicht wissen will. Ja, manchmal.
Oder Sachen, die du nicht wissen willst. Genau, gibt es da irgendeine Geschichte, wo du sagst, also jetzt ohne eine Kundin zu nennen, aber irgendwas, was dir mal erzählt worden ist, vielleicht auch schon was länger zurückliegt oder nicht in Zürich
ja,
war.
Ja, das war
wo du dachtest, oh mein Gott.
Das Schlimmste, glaube ich, war in Zürich. Ich liebe sie, ich sage einfach keinen Namen, aber ich liebe sie und ich weiß, sie liebt mich auch, aber das war ganz am Anfang, ich habe vielleicht ihr die Haare 3x gemacht, so, wir kennen uns nicht so gut und dann einmal hat sie einen Termin gemacht zum Haarschneiden und dann kommt sie und ich sehe an der Tür, sie kann fast nicht laufen, sie ist ganz tief und dann sage ich, mein Gott, was ist passiert? Hattest du einen Unfall? Sie sagt, nein, nein, nein. Ich war in Deutschland und habe alles operiert. Lipo, Brüste vergossen, alles neu, frisch gemacht. Und dann sage ich, oh, okay. So, sie ganz vorsichtig, sie hat Supplies gemacht. Und dann sagt sie mir, ich habe das da unten auch neu gemacht. Und plötzlich habe ich ein Foto in mein Gesicht. Ich war like, oh mein Gott, was ist das? Ich weiß nicht den Unterschied zwischen einer alten und einer frischen Neue.
Was auch immer, ja. Das heißt, du wolltest, es war nicht zu vermeiden, dass du was wissen musstest, was du nicht wissen wolltest.
Ach, ja, das war erschreckend, aber ja.
Wie schaffst du es, egal mit wem es dann klicken zu lassen unter deinen Kunden? Was ist da dein Geheimnis? Wenn du sagst, gut zuhören auf der einen Seite und du hast gesagt, das Resultat, du siehst nach 30 Jahren quasi schon das, was die Kundin möchte und was oder dem Kunden steht. Aber wie schaffst du es mit so vielen verschiedenen Leuten, die du tagtäglich siehst?
Ich glaube, es ist eine Kombination, weil bei ein Mensch, du kannst nicht nur eine Frisur machen, du kannst eine Million verschiedene Frisur machen. Und du kannst eine Million verschiedene Farben zu machen. So, wenn du diese richtige Kommunikation hast, wenn du sitzt, okay, jetzt muss ich dich kennenlernen. Ich hasse, wenn eine Person kommt zum ersten Mal zu mir und sagt mir, oh, mach was du willst. Das ist Horror für uns, weil wir kennen uns noch nicht. Mhm. So, ich konnte tausende Sachen, verschiedene Sachen an deine Haare machen, aber dass das Richtige für dich ist, dass das genau, was du erwartet ist, das müssen wir zuerst ein bisschen kennenlernen, da müssen wir ein bisschen lang sprechen. Mhm. Weil ein Friseur passt nicht nur auf das Gesicht auf, auch das Lifestyle.
Weißt du, du meinst, passt die Frisur zum Lifestyle?
Ja, dein Frisur muss zu deinem Lifestyle passen. Mhm. Auch zu deinem Charakter. Nicht nur, was ich denke, schön bei dir ist.
Aber gibt es so viele Leute, die reinkommen und sagen, also ja, mach, was du willst?
Die probieren. Ich glaube, die kommen mich nur einfach, um mich zu testen, ob ich wirklich gut bin oder nicht.
Okay, mach, was du willst.
Aber eben, ich sage immer, ich kann nicht Gedanken lesen, so wir müssen zuerst reden und schauen, wer bist du? Wie ist dein Lifestyle? Was machst du jeden Tag mit deinen Haaren? Wie pflegst du deine Haare? Hast du Kinder? Was arbeitest du? Das muss ich alles wissen, bevor ich ein Friseur für dich empfehle. Mhm.
Gibt es Frisuren, die du nicht machen würdest bei jemandem, wenn du sagst, boah, das geht gar nicht?
Ja, wenn die Haare so nicht gut genug sind. Und die wollen manchmal, die kommen mit einem Foto, ich will das. Und die Haare sind kaputt.
Ich finde es spannend, was du sagst, dieses auch dieses Lesen lernen von Leuten. Du siehst schon, wie sie reinkommen.
Ja, als Coiffeur, ich trage immer, wie ich sehe immer in diese Sci-Fiction-Filme oder Serien, dass du hast diese Brille und dann siehst du Sachen written in der Brille. Ich nehme keinen Zug oder kein Bass. Mhm. Weil es stört mir so fest, dass ich immer nur am Schauen bin, wie die Haare sind. Von den Leuten. Ich schaue immer die Haare und ich fange mich vorstellen, oh, das kann man da hier machen, das konnte man hier ein bisschen so machen und das konnte man da. Es ist unglaublich mühsam.
Und deswegen Meditation, wenn du so oft meditierst, müsstest du doch dieses Dauerbeschallung deines eigenen Hirns abschalten können.
Aber es passiert einfach automatisch. Ja, ich bin immer am Schauen, wie die Leute sich schminken und wie die Haare frisieren, ob die Farbe richtig ist oder die Extensions gut eingeklebt sind. Ich kann das nicht ändern, es passiert immer automatisch.
Wenn man dir zuhört, merkt man, es ist eben nicht nur ein Beruf, sondern wie bei allen meinen bisherigen Podcast-Gästen, eine Berufung, die du hast. Du hast langjährige Mitarbeiter und du hast Mitarbeiter, die relativ neu sind. Was hast du gemerkt in den letzten Jahren bei den Coiffeuren oder Friseurinnen und Friseuren, die nachkommen? Was hat sich verändert in den letzten Jahren, auch am Berufsbild von dir, an deinem Berufsbild?
Dann muss ich dir zuerst erklären, wie unser Beruf sich geändert hat.
Ja.
Die letzte, ich würde sagen, seit wir diese Social Media Sachen haben. Wir gehen ein bisschen anders mit den Leuten, weil Leute haben Erwartungen, die nicht mehr so realistisch sind, manchmal. Mhm. Okay, nicht immer, aber manchmal kommen Leute mit Fotos, die sind photoshopped, you know, die sind komplett bearbeitet. Mhm. Und die wollen so aussehen. Und dann müssen, ich glaube, wir lernen auch mit dem zu arbeiten. Mit, wir sind ein bisschen mehr Psychologen geworden, würde ich sagen.
Psychologen?
Mhm. Ja, dass wir das in, dass wir das besprechen können, ohne die Leute zu verletzen. Und es sich auch, am Anfang war es sehr, wir hatten das Geduld nicht für das. Mhm. Ich hatte das Geduld nicht für das. Mein Gott, sind sie verrückt? Oder? Mhm. Und dann lernst du, nein, 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 das wäre normal jetzt. Und das müssen wir einfach Leute mit mehr Geduld ein bisschen länger sprechen und erklären, dass das etwas anders ist. Und
wie bringst du das deinen Mitarbeitern bei?
Wir sprechen über das immer. Immer. Ich meine, wir haben nicht nur Bildungs, aber ich sitze auch mit viel mit denen und rede, das sollten wir hier ein bisschen besser machen, das sollten wir ein bisschen anders machen, sollten wir das oder das sprechen. Aber ich muss auch die Zeit geben, weil was ich jetzt weiß, tut mit 30, weißt du, ich brauchte 30 Jahre, um das zu wissen. So, ich kann nicht erwarten, dass die das alles wissen, wie ich weiß. So, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass ich so eng mit denen zusammenarbeite, aber ich auch das Geduld habe, mhm, zu akzeptieren, dass die immer noch am Lernen sind.
Was macht für dich, wenn jemand sich vorstellt bei dir und bei dir arbeiten möchte? Woran erkennst du, dass das ein guter Friseur, eine gute Coiffeurin wäre? Oder woran sagst du, oh nee, that's not my cup of tea, die ist es nicht?
Ich habe ein Motto, und es ist, Persönlichkeit kannst du nicht ändern, mhm, aber die Technik, um meine Haare zu frisieren, kannst du. Mhm. So das Beste, das ich schaue, ist, dass die angenehm sind und an diesem Team passen. Dass die einfach nette Menschen sind. Alles anders kann ich, die können das mit mir lernen.
Ich cool. Aber die, ja, Persönlichkeit nicht.
Der Persönlichkeit muss eine angenehme Persönlichkeit sein. Und natürlich, du musst deinen Beruf lieben. Das ist das Geheimnis. Und einen erfolgreichen Beruf haben, eine Geschichte in deinem Beruf zu haben, ist, du musst deinen Beruf lieben. Wenn du das nicht hast, dann passiert es nicht.
Fällt es dir schwerer, Nachwuchs zu finden in den letzten Jahren als früher? Oder sagst du, da hat sich nichts geändert?
Ja, ja. Aber ich glaube, da hat jeder, nicht nur den Coiffeur, das höre ich von jedem Kunden, dass ein Team leitet. Höre ich von allem. Weil Leute wollen jetzt mehr Geld, weniger arbeiten, mehr Ferien, mehr Lebensqualität und weniger arbeiten. Die sehen nicht, die verstehen nicht, dass um Lebensqualität zu haben, musst du arbeiten. Mhm. Um Lebensqualität zu haben, musst du arbeiten. Und das ist schwer heutzutage, dass die Leute verstehen, dass zum Beispiel Coiffeur, ich hatte viele Probleme, weil die wollen nicht am Samstag arbeiten. Und das ist, wir sind immer voll am Samstag.
Ja, klar.
Mhm. Oder die wollen nicht voll ausgebucht sein, weil das macht Stress und das macht den müde. Aber dann, die müssen Geld bringen. Und eine hohe Löhne zu haben als Coiffeur, musst du Geld bringen im Geschäft.
Mhm. Mhm.
Sonst funktioniert es nicht. Weil wir geben ein Service,
eine Dienstleistung.
Wir geben, ja, eine Dienstleistung, genau. Wir geben eine Dienstleistung, nicht ein Produkt. Ich meine, mhm, ich kann nur gewisse Haarschnitte pro Tag machen.
Mhm.
Mhm. Weil die ganze Zeit, die ich am Haare schneide, bin ich dort, 100%. Bin, mhm, eine Stunde mit einer Kundin dort. Ich kann nicht 3-4 Kunden gleichzeitig bedienen. So, mhm, es ist limitiert, wie viel Geld ich bringen kann.
Mhm.
So, du kannst als Coiffeur nicht diese unrealistische höhere Löhne haben, wenn du das Geld
aber
nicht
bringen kannst. Aber du musst viele Kunden haben, viele Stunden arbeiten, um,
ja,
das reinzukriegen.
Genau. Und dann geht es. Und dann hast du eine gute Lohn.
Wie viel im Jahr circa, weißt du, schneidest du? Wie viele Leuten schneidest du oder wie viel Haarschnitte, würdest du sagen, und Färben machst du im Jahr?
Ich glaube, zwischen 200 und 250 pro Monat.
Also wäre meine Frage zum Abschluss unseres Gesprächs, was du dir wünschst, dass du deine Berufung noch die nächsten Jahre weitermachen kannst? Oder
Dass mein Körper erlaubt ist. manchmal, weil wir müssen so lange stehen. Mhm. Man bekommt viel Schmerzen im Rücken und Beine. So, ich hoffe, mein Körper erlaubt mich, das weiterzumachen.
Pedro, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir.
Danke dir auch, Jenny.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.